Wir sind in Kapitel 6 von der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte geht weiter. Ich hatte ja ganz am Anfang schon erwähnt, als ich zum ersten Kapitel die Einleitung gemacht habe, die Apostelgeschichte ist das einzige Buch, das kein echtes Ende hat. Ist kein Zufall. Sie geht weiter und heute geht sie weiter mit dem Stephanus. Von dem Stephanus können wir vieles lernen. Er ist ein weiser und ein mutiger Jünger Jesu. Das ist auch mein Thema. Und ich lese einfach gleich mal ab Vers 8 bis Vers 15. In der Kraft, die Gott ihm schenkte, vollbrachte Stephanus große und staunenerregende Wunder unter den Menschen. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer aus der Synagoge der Freigelassenen und den Synagogen der Juden aus Cyrene und Alexandria, sowie deren aus Zilizien und der Provinz Asia. Aber sie waren der Weisheit und dem Geist nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Darauf stifteten sie eine Anzahl Männer dazu an, dass sie überall verbreiten sollten: Wir haben ihn Dinge sagen hören, er hat Mose und Gott gelästert. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Dann ergriffen sie Stephanus und schleppten ihn vor den jüdischen Rat. In der Ratsversammlung ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten: Dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. Wir haben selbst gehört, wie er sagte: Jesus von Nazareth wird diesen Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben hat. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Nach meiner Überzeugung war die Gemeinde in Jerusalem qualitativ die stärkste Gemeinde, die es je gab. Und ich habe mir überlegt, wie kommen solche Männer und auch Frauen mit so standhaften Glauben heraus aus einer Gemeinde, wie es die Apostel waren, wie es aber auch die 7 Diakone dann waren, allen voran der Stephanus und der Philippus, von denen uns mehr berichtet wird, aber sicher auch viele, viele andere aus der ganzen Gemeinde, die ja Tausende von Menschen in sich hatte. Warum waren die qualitativ so, dass die von Anfang an es geschafft haben, sich in den Häusern zu treffen, miteinander das Leben zu teilen, auch Geld und Materielles zu teilen, Zeit einander zu geben, einfach so, wie es nötig war. Ja. Es geht nicht darum, dass man einfach sich trifft, damit man sich trifft. Ja. Die Zeit lassen uns heute die Umstände und die Arbeitgeber schon gar nicht mehr. Aber wie kommt es, dass die, ja, das von Anfang an, der Heilige Geist wurde ausgegossen und dann haben die das gelebt. Die hatten ein Verständnis von Loyalität in der Gemeinde, aber auch Bereitschaft, mal zu sagen, hey, da läuft was schief, aber gleich dazu zu helfen, damit es auch gut wieder behoben wird, wie wir das ja beim Stephanus sehen. Und ich glaube, die Antwort liegt einfach darin, das waren Juden, die im Wort Gottes schon geprägt waren. Das waren Juden, die sicher mehr oder weniger dem Gesetz Gottes schon folgten, die gewohnt waren, in die Synagoge zu gehen. Für die war es sicher in der Regel normal, am Schabbat in die Synagoge zu gehen, am Schabbat mit der Familie den Schabbat zu feiern. Von daher war es nicht schwierig. Die sind am Schabbat weiterhin in Gottesdienst gegangen, dann eben in den messianischen. Denen musste man nicht erst erklären, wie vielen von uns, dass Regelmäßigkeit in Gottesdienst zu gehen normal ist. Für die war das eben normal. Ja, für die war normal, wie ich eine Familie führe, Ehe führe, nach Gottes Geboten einfach. Das kannten die. Das musste denen nicht erst beigebracht werden. Wie viele Jahre habe ich gebraucht, bis ich kapiert habe, was eine christliche Beziehung überhaupt ist, Ehe einzugehen? Bevor ich gläubig war, habe ich meine Beziehungen nach ganz anderen Kriterien ausgesucht. Als ich gläubig geworden bin, habe ich erst angefangen. Ja. Das ging aber eben nicht so schnell wie bei denen. Die haben gewusst, wie man eine Beziehung eingeht, wie man erstmal heiratet und dann körperlich einander sich annähert. Das musste man denen nicht beibringen. Ich habe, glaube ich, 5 Jahre, 6 Jahre gläubiges Leben hinter mir gehabt, bis ich das überhaupt so einigermaßen durch Lehre von anderen guten Lehrern so langsam kapiert habe, in mich reingelassen habe. Das hängt ja auch davon ab, lasse ich was in mich rein, ja? Lasse ich mich da umprägen. Irgendwann habe ich das ganz bewusst gewollt, aber es hat eine ganze Reihe von Jahren gedauert, bis ich auch in dem Bereich, sage ich mal, einigermaßen auf geistlichen Wegen ging und Gott sei Dank dann irgendwann auch eine gute Ehe beginnen konnte und nach guten Qualitäten meine Frau ausgesucht habe, nach schriftgemäßen Qualitäten. Ja, und so vieles andere, den Zehnt zu geben. Ja? Also ich predige ganz bewusst im Neuen Testament nicht den Zehnt, aber die wussten, den Zehnt zu geben ist das Normale. Von daher noch ein bisschen mehr zu geben, noch ein bisschen mehr, das war dann für die sozusagen nicht mehr der große Schritt. Ja? Zu teilen, Leute einzuladen, das kannten die von ihrem jüdischen Leben vor Christus auch. Am Schabbat hat die Familie miteinander den Schabbat gefeiert. Dann später das Abendmahl miteinander zu feiern, das ist nicht viel anders. Und das in der Familie oder eben im größeren Kreis, wenn Freunde und Nachbarn dazukommen. Das kannten die einfach. Das war für die selbstverständlich, Kinder im Glauben zu erziehen. Wie geht denn das? Was das bedeutet? Das kannten die schon. Die haben ihre Kinder in der Regel im Glauben erzogen. Wie gesagt, graduell sich ja auch unterschiedlich. Der eine war vielleicht mehr hellenistisch geprägt, ja. Und schon ein bisschen weiter vom Geboten Gottes weg. Der andere war viel ernster dran. Aber die Schrift zu lesen, die Schrift auswendig zu lernen, in der Synagogenschule lesen und schreiben zu lernen anhand der Heiligen Schrift, das war für jedes jüdische Kind. Also wie gesagt, ich weiß es nicht genau, ob die Mädchen immer dabei waren. Das kann ich wirklich jetzt einfach, müsste nachforschen. Aber das war für jeden Jungen auf jeden Fall, das kann ich definitiv sagen, normal. Aber in der Regel, soweit ich weiß, waren das auch die Mädchen. Die konnten auch genauso lesen und schreiben und rechnen. Und die haben das alles anhand der Heiligen Schrift von klein auf gelernt. Also will einfach sagen, es ist, wenn wir diese Vorbilder vor uns sehen und wir vielleicht merken, dass wir ein bisschen hinterherhinken, dann kann man das auch ein Stück weit erklären und verstehen. Ja. Wir kommen halt allermeist aus einem nicht christlich geprägten Hintergrund und das wird in Zukunft immer weniger. Die Menschen, die du auf Jesus ansprichst, die sind heute immer weniger, also auch in den Dörfern. Der Abfall von dem, was da an Glauben gab, der ist so rapide und so das ist der Wahnsinn. Ja. Okay, also das war mir einfach mal wichtig, euch da auch ein bisschen mit reinzunehmen, zu verstehen. Wir als junge Christen, als ältere Christen, wir lernen manche Sachen in über viele Jahre, die schon mitgebracht haben. Einfach vom Wort Gottes her geprägt waren. Wir hatten in den ersten 7 Versen gesehen, die Gemeindeleiter, die Apostel, ja, da gab es einfach ein gewisses Versagen bei denen, die waren überfordert aufgrund der Menge der Witwen, die versorgt werden mussten, dass es offensichtlich bei der Verteilung zu Ungerechtigkeiten kam. Griechische, hellenistisch geprägte jüdische Witwen wurden offensichtlich irgendwann übersehen oder benachteiligt. Das hat der mitgekriegt, der Stephanus und auch andere. Vielleicht war er tatsächlich bei denen dabei, die dann auch darauf aufmerksam gemacht haben. Das haben wir auch gesehen, steht es nicht explizit drin, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass der war ja sicherlich schon einer, der in der zweiten Reihe stand, sozusagen in der Gemeinde, nach den Aposteln, ja, wo man schon wusste, hey, das sind die Nächsten, die als Älteste vielleicht dann irgendwann reinwachsen. Ja. Dass die 7 ausgewählt wurden, das ist nicht so zufällig. Die haben schon von ihrem ganzen Dienst her und von ihrer Begabung her die Köpfe hochgestreckt. Ja. Und da war der Stephanus mit dabei. Und an seinem Charakter, den er da schon hatte, sehen wir, er war auch bereit, mitzuhelfen, diese Ungerechtigkeit, diese Not in der Gemeinde zu beheben. Durch seinen eigenen Einsatz. Das ist natürlich super. Also auch bei uns in der Gemeinde, wenn ihr merkt, es läuft was ungerecht, irgendwo einfach schlecht, dann kommt auf uns zu. Wir vom Ältestenteam, wir sind da offen und bereit und natürlich ist es uns ein Wunsch, dass dann möglichst auch ihr mithelft, dieses Problem zu beheben. Wir sind nicht die Gemeinde, ja? Wir können nicht sozusagen alles alleine hier machen und stemmen, aber wenn irgendwas ist, dann sagt es. Das finde ich ganz wichtig, das haben die auch gemacht. Und wir sehen, dass er demütige Haltung hatte, loyal war zu den Gemeindeleitern, zu den Aposteln und eben bereit war, auch selber mit anzupacken. Das zeichnet ihn schon einfach mal in seinem Charakter aus. In Vers 8 heißt es dann, in der Kraft, die Gott ihm schenkte, vollbrachte Stephanus große und staunend erregende Wunder unter den Menschen. Ich denke, so große Zeichen und Wunder schenkt Gott und wirkt Gott durch Menschen, die in der Regel auch eine gewisse Demut haben, die bereit sind, ihre Gabe einzusetzen, für andere zu beten. Mut zum Dienst, das ist für mich Demut. Zu erkennen, jawohl, da ist eine Not. Und wenn ich merke, Gott schenkt mir dafür Begabung und Glaube, dass ich es dann auch einsetze. Gott erhöht prinzipiell den Demütigen. Vielleicht war er vorher schon im Glauben, bevor er eingesetzt worden ist als Diakon, schon unterwegs und hat auch da Zeichen und Wunder gewirkt. Kann durchaus sein. Steht jetzt nicht ausdrücklich dort, ob das erst angefangen hat, als er dann als Diakon eingesetzt war. Aber er hat es getan voll Gnade und Kraft. Beides wirkt der Heilige Geist. Wenn Gott uns Kraft gibt, Dinge zu bewirken, Fähigkeiten, Begabungen, dann brauchen wir dazu, das selber ist ja schon Gnade, aber wir brauchen auch Gnade dann in unserem Charakter, in unserem Wesen, damit das, was wir tun, in der Gesinnung getan wird, dass wir es aufbauen, dass wir aufbauen den anderen und dass wir nicht niederreißen. Jede Spaltung in einer Gemeinde, und das könnte die ganze Geschichte der Gemeinde durchgehen, geschieht immer durch die Leiter. Durch die, die die Fähigkeit haben, andere hinter sich herzuziehen. Versteht ihr? Die haben eine tolle Begabung, die kann ich einsetzen, um Einheit zu wahren, um Gemeinde aufzubauen, oder ich kann sie nutzen auch, um zu sagen, hey, ich mache meinen eigenen Laden. Das einfach nur so als Beispiel. Begabung gibt Gott, das ist Gnade, aber wir brauchen auch Gnade im Charakter, damit die Begabung in die richtige Richtung wirkt. Das ist unbedingt wichtig und das sehen wir bei Stephanus sehr, sehr schön. Er hat aufgebaut und nicht eingerissen. Er hätte ja wirklich vielleicht Grund genug gehabt, die Apostel runterzumachen. Ja. Ist ja schon auch ein ziemliches Versagen, wenn Witwen beim Essen zu kurz kommen. Also kann man sich schon gescheit aufregen. Ja. Er hat aber Wunder und große Zeichen unter dem Volk wirken dürfen. Und daran sehen wir auch, ein Diakon, der die Witwen versorgt, das spielt für Gott keine Rolle, zu sagen, die Apostel, die mehr das Wort verkündigt haben oder die mehr die Witwenversorgung in der Hand hatten, durch wen wirkt Gott große Zeichen und Wunder? Das ist nicht daran gebunden, das machen nicht nur die Gemeindeleiter, ja? Sondern Gott schenkt es dem, dem er es schenken will. Und wer einfach auch offen ist und bereit ist, anderen zu dienen. Also er hat da Gnade und Begabung, genauso wie es bei den Aposteln der Fall ist. Da macht Gott keinen Unterschied. Ja, das möchte ich einfach so euch auch in eure Herzen reinsehen, um für Gott Großes und Kleines zu wirken. Hängt es nicht davon ab, in welcher Stellung du in der Gemeinde bist. Ja? Gott wirkt durch jeden, den er sich einfach raussucht und der mit ihm wirken will. Vers 9. Da traten Leute aus verschiedenen jüdischen Gemeinden gegen ihn auf und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Es waren Männer aus verschiedenen Synagogen. Was mir hier schon auffällt, es waren verschiedene Synagogen in Jerusalem. Und nach was haben die sich getroffen? Nach welchen Kriterien haben die sich versammelt? Das waren die Freigelassenen, das waren frühere Sklaven, die das Glück hatten, dass sie aus welchen Gründen auch immer freigelassen worden sind oder freigekauft worden sind. Also das hat was mit sozialem Status zu tun. Da gab es also eine Gemeinde, da haben sich die gesammelt. Warum? Weil sie ähnliches Niveau hatten, ja, vom sozialen Status her. Ich weiß nicht, ob sie sich deswegen versammelt haben, weil sie zu den anderen nicht kommen durften oder einfach nur, weil sie sich halt untereinander wohler gefühlt haben. Und dann gab es die anderen, die haben sich aus geografischen Gründen in der Synagoge versammelt. Die aus Zilizien, die aus und so weiter. Ja. Aber das war nicht, weil sie sprachlich unterschiedlich waren, sondern einfach die Herkunft, das verbindet auch. Ja. Und man hat sich angefangen, in diesen Kategorien zu versammeln. Die Gemeinde, die aus solchen Menschen entstanden ist, als sie sich zu Jesus bekehrt haben, hat sich nicht mehr nach diesen Kriterien versammelt. Sondern es war eine Gemeinde in Jerusalem. Zu der haben gehört bekehrte Sklaven und bekehrte Menschen aus der Region und der Region und der Region und auch aus Jerusalem. dass das auch Spannungen mit sich gebracht hat, sehen wir ja gerade bei der Lösung, wo die sie mitgewirkt haben. Ja? Aber Jesus hebt solche Trennungen auf. Und ich bin überzeugt, dass es normal ist, dass alle, jung und alt und auch verschiedene Prägungen und Herkünfte, wo wir herkommen, dass wir wirklich zu einer Gemeinde gehören vor Ort. So, aber es fällt auf, diese Synagogen, die hier genannt werden, es sind alles hellenistisch geprägte, also welche, die griechisch auf jeden Fall gesprochen haben. Wahrscheinlich war das ihre Hauptmuttersprache, nicht das Hebräische, das sie sicherlich dann auch konnten, um sich dort in Jerusalem zu verständigen, aber ihre Herkunft war schon griechischsprachig. Und die haben mit dem Stephanus disputiert. Von daher sehen wir auch, in welchem Umfeld dieser Stephanus, von dem er selber herkommt. Der kam mit ziemlicher Sicherheit aus einer dieser Synagogen, bevor er zu Jesus gekommen ist. Es gibt Hinweise, dass er eventuell aus Alexandria stammt, also aus Ägypten. Dort gab es eine riesige jüdische Gemeinde zu dieser Zeit. Und wir haben ja auch gesehen, eine Synagoge, das waren lauter Leute aus Alexandrien, ja, die hier genannt ist. Das kann gut sein, das ist sozusagen, da kommt er her aus dieser Synagoge oder aus diesem Umfeld. So ist er geprägt, die Leute kennt er und die kennen ihn. Mit denen konnte der mit Sicherheit auf Griechisch reden. Ja. Die hatten schon Gemeinsames, vielleicht kannten sie sich sogar ein bisschen. Was wir davon lernen können ist, es ist ganz normal, dass wir in den Beziehungen Jesus verkündigen durch Wort und Tat, wo wir einfach leben. Es sind manche Menschen berufen, die aus diesem Kreis, in dem sie geprägt sind, herausberufen werden, um in einen anderen Lebenskreis zu gehen von anderen Menschen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben. Diese Leute nennen wir meistens Missionare. Aber die meisten von uns, wahrscheinlich 99%, sind berufen, in dem zu wirken, wo wir einfach drin leben, was wir kennen und wo wir gekannt sind. Unser natürliches Umfeld, ja. Das ist, wo wir auch am wirksamsten Jesus verkündigen können. Die haben miteinander nicht handgreiflich gestritten, sondern die haben hart miteinander disputiert und argumentiert. Ich glaube schon, dass der Stephanus auch mutig war, sich in diese Diskussionen hineinzubegeben. Es heißt ja, die haben dieses Streitgespräch mit ihm gesucht. Ja? Also er hätte dem ja aber auch ausweichen können. Ja? Ich muss ja nicht in eine Diskussion hineingehen, kann auch sagen, tschüss, ja, streite ich mit jemand anderem bitte. Ja. Aber der Stephanus hat eben dort einen Auftrag gesehen, ihnen den Messias zu verkündigen. Und deswegen hat er sich darauf eingelassen. Und es heißt, sie waren der Weisheit und dem Geist, natürlich ist es der Geist Gottes, ja, nicht gewachsen, die aus Stephanus sprachen. Da waren zig Leute, die mit ihm disputiert haben. Allein schon, wenn du die ganzen Synagogen nimmst, die genannt sind, wenn schon aus jeder dieser Synagogen nur zwei waren, waren es schon ein Haufen Leute. Und er war allein. Aber das ist für Gott kein Problem, weil der, der in dir ist, der ist größer und gibt dir Begabungen, dass du mit Menschen disputieren kannst, wenn es deine Berufung ist. Und du davon in diesen Disputationen, in diesem Sinne überlegen bist, weil du einfach den Herrn in dir hast und weil du den verkündigst, der die Wahrheit ist. Ja. Der Widerstand und die Anklagen und die Vorhaltungen gegen Stephanus, die brachen ganz offensichtlich regelmäßig zusammen. Und an ihm, aber nicht nur am Stephanus, erfüllt sich eine Verheißung, die Jesus den Aposteln zunächst gegeben hat, wo ich aber auch glaube, dass die für uns auch gilt. Wir werden auf der einen Seite angegriffen, sagt Jesus, manchmal verfolgt, manchmal sogar umgebracht. Aber er sagt auch, und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen, und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Und an anderer Stelle ist uns auch zugesagt, dass der Heilige Geist uns, wenn wir in so einer Situation sind, dass wir angeklagt werden, angegriffen werden, dass er uns die rechten Worte zum rechtlichen Zeitpunkt geben wird. Und das ist bei Stephanus ganz offensichtlich auch so gewesen. Und wenn jemand hier merkt, er kommt nicht ganz mit seinen Argumenten durch, sie fallen immer wieder zusammen, ja, dann ist es nicht selten, das erleben wir heute in der großen Politik genauso, dann greift man halt zu Halblügen, manchmal zu ganzen Lügen, zu Täuschungen, zu Verdrehungen, zu Vorwürfen, die nicht stimmen. Das ist einfach typisch für die Welt schlechthin. Da heißt es in Vers 11, darauf stifteten sie eine Anzahl Männer dazu an. Also die haben sie extra angeheuert sozusagen, die haben sie richtig vorbereitet, haben ihnen das im Mund gelegt, was sie sagen sollen, dass sie überall verbreiten sollten. Wir haben ihn Dinge sagen hören, er hat Mose und Gott gelästert. Auf Gotteslästerung stand nach dem Gebot Gottes die Todesstrafe. Dieser Vorwurf ist also keine Kleinigkeit, ja. Die wussten ganz genau, worauf sie mit dem Stephanus abzielen. Damit brachten sie das Volk, das ist ja auch immer so, die Massen bewegst du leicht durch solche Vorwürfe. Meisten prüfen das gar nicht, können es vielleicht gar nicht prüfen. Glauben das, weil das hat ja der und der gesagt. Ja. Brachten sie das Volk, aber auch die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer, die es besser wissen könnten, gegen Stephanus auf. Dann ergriffen sie ihn, schleppten ihn vor den jüdischen Rat. In der Ratsversammlung ließen sie falsche Zeugen auftreten, die sie eben präpariert hatten. Die behaupteten, dieser Mann hält ununterbrochen Reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz. Wir haben selbst gehört, wie er sagte, Jesus von Nazareth wird diesen Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben hat. Das sind natürlich heftige Vorwürfe. Er hat Lästerworte gegen Mose und Gott gesprochen. Stephanus hat mit Sicherheit nie ein Lästerwort gegen Gott und seine Gebote gesprochen. Ja. Das ist einfach Vorwurf, das ist plakativ. Aber sie haben schon ein bisschen versucht, so Argumente herzuholen, die mit Sicherheit in der Disputation tatsächlich gesprochen worden sind. Über was haben die miteinander vielleicht diskutiert vorher? Woran haben sie sich bei Stephanus dann festgebissen und das ein bisschen verdreht nachher, ja? Um ihn daraus einen Strick zu ziehen. Der Stephanus hat natürlich gesagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist aber der Messias. Ihr habt den Messias umgebracht, auf den wir seit Adam und Eva warten und die Propheten tausendmal vorhergesagt haben. Ja. Und jetzt ist er gekommen und ihr wart so, ihr habt ihn einfach umgebracht, den Erlöser, den uns Gott geschickt hat. Das hat der Stephanus ihnen schon gesagt. Ja. Und das ist natürlich was, was die schon auf die Palme gebracht hat. Jesu Hinrichtung zum Beispiel hat er sicherlich erklärt, das ist das Sühnopfer für alle Sünden. Er ist das Lamm Gottes, das hat er sicherlich ihnen irgendwie erklärt. Und natürlich haben die daraus den Schluss gezogen, du leugnest ja die ganzen Sühnopfer, die wir darbringen im Tempel. Ja. Steckt natürlich ein Korn Wahrheit dahinter, aber er leugnet sie nicht, sondern er erklärt ihnen, dass sie erfüllt sind. Durch den Messias sind sie vollkommen. Wir brauchen deswegen keine Tieropfer mehr. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja. Ich kann sagen, du verneinst es, du magst die schlecht oder wie auch immer. Ja. Aber Stephanus hat ihnen erklärt, dass es erfüllt worden ist. Die sind ein Vorbild gewesen, diese Sühnopfer. Aber jetzt ist der Messias das vollkommene Sühnopfer. Und deswegen gehen die zu Ende. Dieses Argument natürlich, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören. Ja, Jesus hat ja was Ähnliches gesagt, ja, aber er hat gesagt, im Tempel, nach der ersten Tempelreinigung, Johannes 2, ja, hat er gesagt, reißt diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und er stand dabei im Tempelgelände. Aber Sie haben ja gesehen, dass er hat ihn nicht niedergerissen. Ja. Und spätestens nach seiner Auferstehung ist verkündet worden, dass das bedeutet, dass sein Leib, das hat er zwar den Jüngern erklärt, aber das wussten der Rest der Bevölkerung ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, die Interpretation, dass eben sein Leib nach 3 Tagen wieder aufgerichtet wird, dass das der Tempel Gottes schlechthin ist. Ja. Aber an sowas kann man sich festbeißen und es ein bisschen verdrehen und dann gegen ihn als Argument einbringen. Vielleicht haben Sie auch an die Worte gedacht, Jesus hat ja die Zerstörung des Tempels seinen Jüngern, dem engsten Jüngerkreis, vorausgesagt. Kann auch sein, dass Sie von daher nochmal das dann irgendwann gehört haben, dass irgendwann der Tempel zerstört werden wird. Kann sein, dass das sozusagen in Ihre Vorwürfe sozusagen mit eingebaut worden ist. Oder dieser Jesus von Nazareth wird die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Das heißt einfach, dieser Jesus wird das Gesetz ändern. Ja, das wäre ja sozusagen Gotteslästerung pur. Ja. Jesus hat gesagt, nicht ein Jota wird sich vom Gesetz je ändern. Ja. Aber natürlich hat Jesus manche Dinge richtig gestellt, wie das Gesetz Gottes richtig verstanden werden muss. Ja. Ganz einfaches Beispiel, für uns einfach, für die damaligen Leute nicht so einfach. Der Schabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Schabbat. Das ist eine ganz kleine Nuance, aber ein riesiger Unterschied in der Praxis. Ja. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus. Sie sahen, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Wir sehen hier einen geisterfüllten und von Gott bestätigten Zeugen Jesu. Das ist ein Geschenk. Ich erinnere mich an Mose, als er auf dem Berg mit Gott geredet hat und vom Berg herabstieg, da leuchtete sein Gesicht. Ja. Das ist einfach so eine starke Gegenwart, hat Gott gewirkt im Stephanus, dass selbst sein Gesicht leuchtete. Und die haben das gesehen. Die wussten eigentlich, dass Gott wirklich mit ihm ist. So hat Gott ihn, sich zu ihm bekannt. Dass die weiter vorangetrieben haben, ihn letztlich umzubringen, das ist ganz eindeutig, dass die über ihre Erkenntnis hinweggeschritten sind, dass dieser Mann von Gott bestätigt ist. Ich möchte euch ermutigen in der Richtung, so wie Stephanus Gemeinde, in dieser Haltung Gemeinde mitzuleben, Brüder und Schwestern mit aufzubauen, auch dort, wo Korrektur notwendig ist, die einzubringen, mit anzupacken, mit den Gaben, mit der Kraft, die du hast, die ist bei jedem unterschiedlich, aber jeder hat ein gewisses Maß. Und viele von euch machen das auch. Und das macht Gemeinde stark. Das bringt gegenseitige Hilfestellung. Das bringt uns wirklich vorwärts und hilft uns auf dem Weg der Nachfolge, der ja auch, wie wir es bei Stephanus sehen, wenn wir feurige Zeugen für Jesus sind, dann bringt es auch Widerstände mit sich. Die müssen wir nicht suchen, die hat der Stephanus auch nicht gesucht. In die ist er rein, ja, letztlich reingezogen worden, aber er hat dem auch innerlich schon auch zugestimmt. Er hat gesagt, das Risiko gehe ich ein. Ich möchte, dass meine Landsleute und die anderen griechisch sprechenden Juden, dass sie den Messias erkennen. Ja. Aber es gibt eben auch Widerstand. Und wir leben in einer Gesellschaft, nicht nur heute, es war schon immer so, der Gott dieser Welt ist der Teufel. Und die Menschenherzen sind mehr oder weniger davon geprägt und beherrscht. Und wenn wir nicht in das Reich Gottes hineingeboren worden wären, wären wir genauso. Ja. Wir sind da von unserem alten Menschen her keinen Deut anders. Und deswegen ist es, wir können dem gar nicht ausweichen, wenn wir Zeugen für Jesus sind, dass wir auch, nicht nur, aber auch auf Widerstand stoßen in unserem Umfeld. Das können, ich habe in der eigenen Familie Widerstand erlebt als junger Mann. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ja. Ich nehme das denen auch nicht übel, meinen eigenen Familienangehörigen, aber es ist nicht einfach gewesen in diesen Jahren dann. Ja. Und vielleicht in der Arbeitswelt, ja, kann sein, dass du da den Widerstand erlebst. Es kann aber auch sein, weiß nicht, in deinem Club, in dem du vorher warst oder immer noch bist, oder Sportverein, und plötzlich bekehrst du dich und dann, ja, irgendeine Bar wird es vielleicht geben, manche, die Respekt haben vor dir, manche, die aber auch dann irgendwann negativ gegen dich eingestellt sind. Das kann gut sein, dass der Herr dir sagt, bleib in dem Fußballverein oder bleib in dem und dem Interessensclub oder was auch immer, einfach um ihnen Zeugnis zu sein. Ja. Man muss das einfach von Gott her empfangen, aber das sind einfach unsere Wege, das ist unser Auftrag, dass wir so für Jesus und mit ihm leben und er ist mit uns. Wir brauchen uns da auf der anderen Seite auch nicht fürchten. Ja. Und manchmal bringen wir auch ja jemanden den Anstoß, dass er dann auch zum Glauben kommt. Habe ich auch erleben dürfen. Also ich möchte euch einfach Mut machen, den Stephanus als Vorbild zu sehen. Ein Vorbild, der ja, einfach eine wunderbare Haltung hatte und in seiner Bereitschaft zu dienen, ein richtig großes Vorbild ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns solche Männer und Frauen einfach in der Schrift vor Augen führst, dass wir an ihnen lernen können und sehen können, ja, wie wir unseren eigenen Weg gestalten dürfen. Mit dir zu gehen, mit Brüdern und Schwestern unterwegs zu sein. Ja, wir danken dir für die Gnade, die du auch in jedem von uns hineingelegt hast, die schon wirkt. Und wir, ja, ich möchte es auf jeden Fall, Herr, dass du dein Werk in mir vollbringst. Amen.